Stereosonic Fount.
Stereophonic. Okay. All right. 1, 2, 3.
A new stereophonic sound spectacular.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Thüringer Lokalrunde, dem Gemeinschaftsmagazin der Thüringer Bürgerradios. In dieser neuen Ausgabe gibt es unter anderem ein Interview mit Thüringens Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie, Katharina Schenk. Außerdem geht es gleich um die feministische Auftaktwoche 2026 in Erfurt und gleich soll es um die Umsetzung des Thüringer Chancengleichheitsförderungsgesetz gehen. Mein Name ist Jan Witte, schön, dass Sie da sind. Vor ungefähr einem Jahr wurde im Thüringer Landtag das sogenannte Chancengleichheitsförderungsgesetz verabschiedet. Und wenn ein solches Gesetz verabschiedet wurde, dann muss es auch praktisch umgesetzt werden. Und wie da nach fast einem Jahr der aktuelle Stand ist, darüber sprach meine Kollegin Pauline Rudolph von Radio Lotte Weimar mit Ann-Sophie Bohm, der grünen Landeschefin.
Das Gesetz, das gilt jetzt seit einem Jahr, das wurde ja allerdings schon 2023 bzw. 2024 von der damaligen rot-rot-grünen Koalition ins Parlament gebracht. Können Sie vielleicht auch noch mal einfach, weil der Begriff auch ein wenig sperrig ist, erklären, worum es im Gesetz genau geht?
Ja, das Gesetz hat in der Tat einen langen Titel. Dahinter verbirgt sich aber nicht weniger als ein Meilenstein im Gewaltschutz in Deutschland und in Thüringen. Es geht in dem Gesetz darum, dass wir damit erstmals im Bundesgebiet einen Rechtsanspruch schaffen für Gewaltbetroffene. Also es geht ja um häusliche Gewalt dabei und damit mit dem Gesetz wird also festgeschrieben, dass jede Person, die von häuslicher Gewalt betroffen ist, den Anspruch hat auf einen Gewaltschutzplatz, also einen Platz im Frauenhaus beispielsweise. Und das ist deswegen ein Meilenstein, weil es leider bisher in Thüringen nicht genügend Gewaltschutzplätze gab und gibt. Und das Gesetz will hier Abhilfe schaffen. Das hat in der Tat noch die rot-rot-grüne Landesregierung eingebracht in den Landtag. Wir haben sehr, sehr lange daran verhandelt. Es war uns sehr, sehr wichtig, das Thema. Und wir konnten es dann schließlich im Juli 2024 noch verabschieden. Gemeinsam damals noch auch verhandelt mit der CDU. Und seitdem hat das Gesetz seine Umsetzung.
Und da kommen wir auch schon zu einem wichtigen Punkt. Sie haben ja vor allem die Umsetzung des Gesetzes kritisiert. Was genau kritisieren Sie denn daran?
Es ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, dass das Gesetz beschlossen wurde. Es war also klar, dass da jetzt ein paar Dinge gemacht werden müssen. Es geht ja beispielsweise darum, dass die Frauenhäuser und Frauenhausplätze in Thüringen, die es gibt, jetzt vom Land finanziert werden. Bisher waren die Kommunen dafür zuständig. Das soll jetzt also auf das Land übergehen. Und gleichzeitig gibt es eben immer noch Landkreise in Thüringen, die gar keine Schutzplätze haben. Und hier müssen welche neu geschaffen werden. Auch hier ist das Land jetzt in der Zuständigkeit. Da geht es konkret darum, dass im ersten Schritt Verordnungen geschrieben werden müssen. Das ist ja in der Politik und in der Verwaltung immer so. Wenn es ein Gesetz gibt, braucht es zur Umsetzung dann Verordnungen, auf Grundlage derer dann das Geld ausgereicht werden kann. Ja, und die sind leider immer noch nicht in Kraft. Die sind immer noch in der Abstimmung und das ist ja jetzt schon fast 18 Monate her. Da bräuchte es doch mal ein bisschen mehr Tempo.
Also sehen Sie vor allem die Umsetzung durch diese Verordnungen, die eben fehlen, dass es langsam dauert?
Genau, das zuständig ist ja dann das entsprechende Ministerium, das Sozialministerium, die jetzt in der Pflicht sind, dort Verordnungen vorzulegen. Und die gibt es wohl auch schon im Entwurfsstadium. Aber wie gesagt, sie sind leider immer noch nicht in Kraft. Ich hörte, es wird darüber noch viel verhandelt und das muss einfach deutlich schneller gehen, weil jeder Tag, an dem Gewaltschutzplätze fehlen, kann für Betroffene eben wirklich sehr, sehr gefährlich sein.
Und im Gesetz selber werden ja doch, sagen wir mal, besondere Ansprüche an die Einrichtungen, wir reden ja da gerade über Frauenhäuser vor allem, gesprochen, beziehungsweise werden da vorgeschrieben. Wie kann das dann eben gut berücksichtigt werden, dass diese hohen Ansprüche in Vereinbarkeit mit den Verordnungen stehen?
Naja, dafür sind die Verordnungen ja da, festzuschreiben, wie die Gewaltschutzplätze ausgestaltet sein müssen. Es geht ja darum, dass wir im Gesetz erstmals auch festschreiben, dass es auch barrierefreie Gewaltschutzplätze gibt beispielsweise, dass es auch Gewaltschutzplätze nicht nur für Frauen gibt, sondern auch für andere Geschlechter, die betroffen sind. Und hier ist natürlich dann auch wichtig, dass die Verordnungen auch so gestaltet sind, dass drin steht, diese und jene Anforderungen gibt es, damit sich dann die Träger von den Gewaltschutzplätzen, die verschiedenen Frauenhäuser meistens ja im Land, darauf einstellen können. Denn die müssen das Ganze ja dann natürlich auch umsetzen. Das eine ist ja das Geld, was vom Land kommt und ich sag mal die Fachaufsicht. Und das andere sind natürlich die Einrichtungen vor Ort selber, die dann entstehen müssen. Das ist natürlich auch gerade in den Landkreisen, in denen es das bisher nicht gibt, ein relativ aufwendiger Prozess. Umso wichtiger, ihn endlich dann auch wirklich richtig anzugehen, damit die Plätze auch entstehen können.
Und weil Sie das gerade angesprochen haben, wo fehlen denn derzeit in Thüringen, in welchen Landkreisen, aber auch in welchen Städten, wo fehlen denn da momentan noch Frauenhäuser oder beziehungsweise auch andere Schutzeinrichtungen für Betroffene von häuslicher Gewalt?
Zum einen ist das Problem, dass es insgesamt zu wenig Plätze gibt in Thüringen. Je nachdem, wie Sie das rechnen, wie Sie das zählen wollen, sind das 50 bis 100 Plätze, die im Land fehlen. Und zum anderen ist eben die Schwierigkeit, dass es nicht in jedem Landkreis da überhaupt Angebote gibt. Und das ist ja für Betroffene gerade wichtig, dass es vor Ort auch die Möglichkeit gibt, unterzukommen, damit man nicht so lange Fahrwege hat, weil nicht alle Betroffene über eigenes Auto beispielsweise verfügen. Wir haben beispielsweise in Sömmerda, aber auch im Südthüringer Raum große Lücken, im Ilmkreis, in Hildburghausen. Und die gilt es dann eben auch bald möglichst zu schließen.
Und zum Schluss nochmal die Frage, in Ihrer Kritik haben Sie sich ja vor allem jetzt auf Frauenhäuser konzentriert. Im Gesetz sind ja aber auch noch andere Punkte vorgeschrieben, beispielsweise mehr Präventionsarbeit und Interventionsarbeit. Wie beurteilen Sie da die Umsetzung?
Eine sehr gute Frage und schön, dass wir darüber sprechen, denn in der Tat wird bei häuslicher Gewalt vor allen Dingen auf den Gewaltschutz geschaut. Aber wenn das passiert, ist es ja eigentlich schon zu spät, weil die häusliche Gewalt bereits ausgeübt wurde und die geht ja in den allermeisten Fällen von Männern gegen Frauen aus. Und Grundlage hierfür ist ja die sogenannte Istanbul-Konvention. Das ist also eine Konvention des Europarates zur Beseitigung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Und auch hier spielt die Prävention eine ganz wichtige Rolle. Die wird leider in der Umsetzung aber etwas vernachlässigt. Da geht es immer beispielsweise um die Aufklärung darüber, dass häusliche Gewalt nicht in Ordnung ist. Das hört sich sehr selbstverständlich an, ist es aber leider nicht. Es geht auch um Workshops, um Schulungen, die man eigentlich schon bestenfalls in der Schule anfangen müsste, darüber, wie man auch beispielsweise als Junge, als Mann mit Konflikten gut umgehen kann. Es geht um Aggressionsbewältigungskurse, auch für Täter. Und hier haben wir auch in Thüringen, aber auch in den allermeisten Kommunen in Thüringen noch deutlich Luft nach oben.
Und wo besteht da für Sie die Luft nach oben? Was kann man da jetzt noch verbessern?
Ja, wie gesagt, es gibt dazu quasi fast keine Angebote. Also wenn wir mal auf Weimar schauen, haben wir zwar hier eine sehr gute Ausstattung mit Schutzplätzen in unserem Frauenhaus und auch jetzt erfreulicherweise immer mehr Kampagnen beispielsweise, die darauf auf das Thema aufmerksam machen. Aber ganz konkret beispielsweise Workshops in Schulen zum Thema Aggressionsbewältigung, zum Thema Konflikt, Umgang mit Konflikten, sowas gibt es hier leider quasi gar nicht. Das ist in vielen anderen Städten in Thüringen auch so. Oder auch, dass man bei den Gerichten sensibilisiert ist dafür, dass Trennungsgewalt ein großes Thema ist. Hier gibt es noch sehr, sehr viel zu tun.
Big Billy, biggest wet willy. gonna go so clearly now. Voluntary, not so silly. Gotta make it out somehow. Oh, the willie knows the way to go so clearly till the break of dawn. Gonna make it, gonna break it. Gonna keep on going, gonna get it. Cat there ever was. Long time ago, I was in a bad place. It was dark, I was confused, and I called on the heavens to help me find my way again. And then came Big Billy from the clouds, and he said, Big Billy, take his wet willy. Is wet willy.
Unter diesem Namen fand im letzten Jahr in Erfurt die sogenannte feministische Auftaktwoche statt, eine Veranstaltungsreihe rund um den Internationalen Frauentag am 8. März. Uli von Radio Frei hat sich die Organisatorin Jante eingeladen und sie sprachen gemeinsam über die Auftaktwoche im letzten Jahr und auch darüber, was in diesem Jahr zu erwarten ist.
Du warst ja letztes Jahr schon des Öfteren hier bei uns im Studio und hast über Kraftwerke gesprochen, die feministische Auftaktwoche, die fand im letzten Jahr zum ersten Mal hier in Erfurt statt. Was war denn damals deine Motivation, diese feministische Auftaktwoche ins Leben zu rufen?
Also damals habe ich noch im Kalif Storch in einem Club hier in Erfurt gearbeitet und habe die Möglichkeit von meinem Chef bekommen, dass ich auch eigene Veranstaltungen planen kann. Und da hat er mich auch darauf aufmerksam gemacht, dass es auch für mich möglich wäre, mehrere Veranstaltungen in einer Woche zu planen. Und wir haben vor allem über den 8. März gesprochen, weil ich ja so eine kleine Feministin zufälligerweise bin. Und hätte mir natürlich gewünscht, dass wir nicht nur eine Party zum 8. März machen, weil das ist mir zu wenig Inhalt. Und da ist das Ganze dann immer mehr entstanden und dann habe ich mich ein bisschen vom Kalif abgekuppelt, weil ich auch möchte, dass das in ganz Erfurt passiert und nicht nur an einem Ort. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich mich hingesetzt habe und super viele KulturakteurInnen angeschrieben habe, super viele Kulturorte, gesagt habe, hey, es wäre so toll, wenn ihr Veranstaltungen für den 8. März in der ersten Märzwoche macht.
Das war der Plan. Wie war denn so die Resonanz im letzten Jahr, wenn du so zurückblickst? Hast du es geschafft, mit den anderen Leuten natürlich zusammen ein vielfältiges Programm, wo eben nicht nur getanzt, das hat alles auch seine Berechtigung, tanzen, singen, Spaß haben, aber auch Inhalte vermittelt wurden. Wie war so die Resonanz? Wie würdest du sagen, ist deine Idee umgesetzt worden im letzten Jahr?
Also wenn ich mir mal den Flyer anschaue vom letzten Jahr von 2025, den muss man 1, 2, 3, 4 mal aufklappen, damit man alle Programmpunkte sieht. Und pro Tag waren hier so zwischen 2 bis 6 Veranstaltungen, die in dem Flyer standen. Nachdem der Flyer gedruckt wurde, kamen immer mehr Veranstaltungen dazu. Also das spricht schon für sich, dass extrem viel passiert ist und sich super viele Leute dazu bereit erklärt haben, was zu machen. Und das hat mich so glücklich gemacht, weil es war eine super bunte Woche. Wir konnten zu Lesungen gehen, wir konnten ins Theater gehen, wir konnten zu Tattoo-Termin gehen, die auch Spenden gesammelt haben. Es gab Kunstausstellungen, es gab natürlich auch Partys, es gab aber auch Stadtrundgänge und super, unglaublich viele verschiedene Sachen. Also es gab auch sehr viele Workshops, was mich sehr glücklich macht, weil das sind ja so einfache Wege, Feminismus erlebbar zu machen.
Ja. Stichwort Stadtrundgänge. Ich erinnere mich, ich war bei einem Stadtrundgang zur Geschichte der Hexenverfolgung hier in Erfurt mit dabei. Das war auch super spannend. Der ging auch sehr lange, war krass informativ, sehr dicht. Und es waren so viele Leute da. Die haben dann, glaube ich, noch mehrere Termine im Nachgang dann angeboten. Es war einfach cool, weil man dann mal so Erfurt und vor allen Dingen ja auch so einen Teil der Geschichte, also wir reden da irgendwie vom 16. Jahrhundert oder so, oder 17. Jahrhundert, da nochmal beleuchtet worden. Das ist so ein bisschen was, was mir jetzt sofort aufpoppt, wenn ich an das letzte Jahr denke. Das ist auch ein bisschen mies, wenn ich dich jetzt so frage, was war denn so dein Highlight? Weil du hast gerade gesagt, ne, es war total viel und es geht jetzt gar nicht darum, irgendwie was zu gewichten, was das Beste war, aber was ist dir denn so oder was kommt dir denn so ins Gedächtnis, wenn du an das letzte Jahr denkst?
Also einerseits eine wundervolle, riesige Kunstausstellung im Kurhaus Simone, organisiert von 5 verschiedenen Künstlerinnen, das war wirklich der Wahnsinn. Die haben mich im Dezember kennengelernt und dann im Dezember ganz schnell ganz viel Kunst gemacht für die erste Märzwoche. Und haben da dann jetzt, ich glaube, bis Juni sogar die Ausstellung in der Simone lassen können. Und das war echt toll, weil die sich so viel Mühe gegeben haben. Und das waren wunderschöne Kunstwerke. Und was mir auch im Kopf geblieben ist, weil ich da halt extrem viel gelernt habe, war eine Lesung im Haus Dacheröden. Das war da ging es um ein gynäkologisches Buch. Und da habe ich extrem viel über die Gesundheit von Frauen gelernt und erstmal eine Krankheit kennengelernt, die Symptome hatte, die mir bekannt vorkam, und so habe ich einfach auch noch was über mich gelernt und das war extrem hilfreich. Und sonst waren da noch, also ich könnte noch so viel weitere aufzählen, aber wir hatten ja jetzt gesagt, was mir wirklich im Kopf geblieben ist, und das sind die ersten 2 Sachen, wo ich immer dran denken muss.
Ja, sind ja auch nochmal 2 schöne Beispiele, wo man sieht, das endet irgendwie nicht am 8. März, der quasi in Anführungsstrichen den Höhepunkt der Auftaktwoche darstellt, weil es nämlich der internationale feministische Kampftag-Streiktag ist. Und du hast gerade schon gesagt, ne, zum Beispiel die Kunstausstellung, die hat noch länger gehalten, und das ist ja sicherlich auch so ein bisschen die Idee dahinter, irgendwie nicht punktuell was zu machen, sondern so ein Netzwerk, ja, natürlich nachhaltig zu machen. Kommen wir mal so ein bisschen auf dieses Jahr zurück, denn das sieht man ja auch, es führt sich weiter fort. Gibt es denn bestimmte Themen, die jetzt in diesem Jahr rund um Feminismus und Gleichberechtigung im Fokus stehen? Habt ihr euch da jetzt versucht ihr da irgendwie einen Fokus zu legen oder bleibt es offen?
Also es bleibt immer noch offen, das ist mir ganz wichtig, damit ganz viele Leute teilnehmen können. Aber es gibt natürlich immer so Wunschthemen, wo ich mir denke, hier hätte ich gerne noch mehr dazu, weil das letztes Jahr zum Beispiel gefehlt hat oder weil das gerade aktuell ist. Und das war jetzt bei uns Inklusion, das Thema Inklusion. Und deswegen haben wir auch schon 2 Workshops, 2 inklusive Workshops, die eben auch nur für bestimmte Personengruppen daneben aufgemacht werden oder für die extra gemacht werden. Und das finde ich extrem wichtig, dass da auch Themen hinkommen und dass da auch jemand hinkommt, der zuhört und dann auch deren Bedürfnisse uns wieder mitteilt, also der SKV, und dass wir das dann an die Politik tragen können und so. Also Inklusion war uns dies sehr wichtig, und ich hätte mir auch, also ich wünsche mir noch sehr gern, das ist ja, da kommen wir noch später dazu, dass es auch ein bisschen um migrantischen Feminismus geht, also dass wir da auch Themen und Veranstaltungen zu haben.
Also Inklusion und auch migrantische Perspektiven mit einbringen lassen, das sind so inhaltliche Sachen, wo du sagst, okay, da können wir auf jeden Fall noch ein paar, oder da haben wir ein bisschen Nachholbedarf, also jetzt gar nicht nur die Auftaktwoche, sondern glaube ich so ganz grundsätzlich, wenn man an Feminismus hier in Deutschland so denkt. Und ihr ruft ja auch dazu aus, sich ganz kreativ mit Feminismus auseinanderzusetzen, denn es hat ja auch schon einen kulturell-künstlerischen Fokus so ein bisschen. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
Also dadurch, dass wir eine feministisch-kulturelle Auftaktwoche sind, war es mir eben wichtig, durch die Kultur Themen kreativ erlebbar zu machen. Und durch Kultur kann man echt niedrigschwellig ganz viele Menschen erreichen, egal aus welcher Personengruppe oder sozialen Status die Menschen haben oder sonstiges. Und deswegen war es mir wichtig, das über die Kultur zu machen und dass es kreativ über ganz viele Sachen möglich. Also Kunstworkshops zum Beispiel, Kunstausstellungen. Dann gibt es natürlich auch noch Theater, falls jemand ein Theaterstück irgendwie schreiben möchte. Da kann man ja auch einen Workshop zu machen, dass wir gemeinsam ein Theaterstück schreiben oder so. Dann Konzerte oder Poetry Slams, alles, was man sich vorstellen kann, was eben kreativ ist. Da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Oder es gibt ja auch Werkstätten, das ist das findet dieses Jahr zum Beispiel auch statt, dass eine Bildschirm-Repair-Werkstatt anbietet für Flinterpersonen, also für Frauen, Lesben, Inter- und Transpersonen und Artgender-Personen und viele weitere Workshops anzubieten, dass man eben lernt, mit verschiedenen Materialien oder Werkzeugen umgehen zu lernen. Ja.
Also alle möglichen Formen sind da eigentlich erwünscht. Und du machst es ja gar nicht alleine, hinter dir steht ja eben auch noch die ständige Kulturvertretung, die ja so ein bisschen Unterstützung anbietet. Wie genau unterstützt ihr die Leute, wenn sie eine Idee haben, ob sie jetzt halt eben eine Werkstatt anbieten wollen, ob sie jetzt einen Theaterworkshop machen wollen, ob sie eine Performance im öffentlichen Raum machen wollen? Wie könnt ihr die Leute da unterstützen? Was ist genau so euer Netzwerk, was ihr da sozusagen anbietet?
Ja, also genau, der erste Punkt ist, dass wir eben ein Netzwerk anbieten. Das heißt, wir können super gut vernetzen, wenn die Personen einen Raum suchen oder einen Raum sind und eine veranstaltende Person suchen oder veranstaltenden Verein. Und dass wir eben auch Ideen liefern können, sage ich mal so. Also wenn jemand sagt, ich habe einen Raum und ich habe die Mitte, was zu veranstalten, aber mir fällt einfach gerade nichts ein, hättet ihr eine Idee? Und dann setze ich mich gerne mit an den Tisch und wir brainstormen mal ein bisschen. Das ist so die Möglichkeit, wie wir helfen können. Und dann noch, dass ich, was ich letztes Jahr schon gemacht habe und dieses Jahr auch wieder gemacht habe, ich habe einen Kulturförderantrag gestellt und möchte dann eben, wenn ich die Förderung hoffentlich erhalte, wir drücken alle die Daumen, die ganzen veranstaltenden Leute natürlich entlohnen, dass ich auch unterstützen kann und dass vielleicht auch Spenden wieder generiert werden können und so weiter für die verschiedensten Orte. Genau, also das sind so unsere Möglichkeiten zu unterstützen. Und ich freue mich auch immer wieder, wenn Leute dann wirklich auf uns zukommen und mutig sind und sagen, hey, ich habe hier eine Idee, aber ich weiß eben nicht, wie ich das finanzieren soll oder woher ich den Raum bekomme. Ich helfe da super gerne, um das zu realisieren, weil das ist ja das, was das Herz von Kraftwerke ist.
Das vollständige Interview mit Jante über die feministische Auftaktwoche 2026 können Sie noch einmal nachhören auf www.radio-frei.de. Katharina Schenk ist der Name von Thüringens Ministerin für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit. Sie war vor wenigen Tagen in Saalfeld zu Gast beim SRB und meine Kollegin Emma Hanisch hat die Gelegenheit genutzt, ein wenig mit ihr zu plaudern.
Wann haben Sie denn das letzte Mal Radio gehört?
Heute Morgen. Ich bin ein ganz großer MDR-Hörer und ich mache das früh immer so aus Gewohnheit an.
Und was sind Ihre eigenen Erfahrungen beim Thema Radio?
Ich wollte selber gerne mal Journalistin werden und als ich noch studiert habe, in Leipzig war das, habe ich auch mich eine Weile betätigt beim Universitätsradio Mephisto und war da vollkommen fasziniert. Meine größte Angst war immer, wenn man mit dem Mikro unterwegs war, dass das doch nicht aufgezeichnet hat. Da habe ich dann immer die Kopfhörer dran und dachte, ach, wird das? Aber ich hatte da eine Wahnsinnszeit und es war sehr, sehr spannend für mich, auch mal zu sehen, wie das eigentlich entsteht, sowas, was man sonst nur konsumiert.
Was hat Sie heute bei uns in den SRB gebracht?
Wir haben ja die großartige Idee gehabt, Ehrenamtsförderung zu betreiben. Und zwar nicht, wie das sonst üblich war, dass jedes Ressort so ein bisschen einen kleinen Beitrag leistet, sondern in Verantwortung des Ehrenamtsministers Stefan Kuhn, da gibt es einen ganz großen Topf. Und von diesen Geldern war das Ziel, dass man das im Windhundprinzip digital beantragen kann. Und da waren Sie hier auch ganz findig und haben eben auch beantragt in der ersten Charge, die im letzten Haushalt vereinbart wurde. Und da habe ich mich gefreut, heute hier diese große Summe, sind über 21.000 Euro sozusagen vorbeizubringen. Ich konnte hier gerade gucken, wie viele Ehrenamtliche hier quasi gemeinsam mitziehen. Und so konnte ich auch gleich mal ein bisschen rumschnuppern, wie und wo sie hier arbeiten.
Welche Rolle spielt das Ehrenamt für Ihr Ministerium?
Ich bin ja für das Soziale auch zuständig und deswegen ist Ehrenamt ganz, ganz prägend. Das sind ja am Ende die Menschen, die der Gesellschaft den Rücken stärken. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, dass wir denen dann den Rücken stärken, dass sie das auch tun können. Da hat man ja oft bürokratische und finanzielle Herausforderungen. Ehrenamtliche spenden ja das wichtigste Gut, nämlich Zeit. Und die haben vor allem eine Sache, die für unsere Gesellschaft ganz zentral ist, Zuversicht. Die glauben an die Sache, die sie tun. Und das ist auch für mich das Schöne jetzt daran, wenn ich hier mit Ehrenamtlichen sprechen kann, sei es im Sport, sei es im sozialen Bereich, sei es wie bei Ihnen hier Medienfragen. Es gibt ja so viele unterschiedliche Facetten und man kann nur stolz und dankbar sein, weil die Leute machen am Ende unsere Gesellschaft. Deswegen ist Ehrenamt schon die Grundlage vom Gelingen unserer Demokratie auch, weil man sich für andere einsetzt und ja auch selber was davon hat.
Wer kann denn die Ehrenamtsförderung von der Staatskanzlei beantragen?
Im Prinzip jeder. Es ist auch jetzt gerade wieder die Antragsphase gestartet. Die läuft bis April. Also gerne gleich sofort gucken, bei der Staatskanzlei Ehrenamtsförderung eingeben. Es ist ein sehr eingängiges Antragsformular. Das war auch ein bisschen Sinn der Übung, jetzt hier quasi unterwegs zu sein und von den Leuten zu hören, klappt das eigentlich gut? Es sollten mindestens 5.000 Euro beantragt werden. Es geht nach Windhundprinzip. Es sind ein paar Sachen ausgeschlossen, wie zum Beispiel bauliche Fragen. Aber sonst kann sehr viel finanziert werden, auch wenn Sie jetzt im Sportverein tätig sind, Übungsleiterpauschalen, ähnliche Sachen. Und das ist, glaube ich, auch das Schöne daran, das ist ja hier auch bei Ihnen der Fall, dass man was Großes, dass man an so eine Sache mal einen Haken dran machen kann. Ne? Dass man wirklich mal sagt, Mensch, über 20.000 Euro, wann hat man das sonst schon mal? Und deswegen im Prinzip jeder, der ehrenamtlich tätig ist, vom Rodelverein, Fußballer, Medienpädagogen, Leute, die sich vielleicht für Stadtteilfeste engagieren, können da fündig werden und können da jetzt quasi gleich losklicken. Bis April ist noch Zeit, einen Antrag zu stellen.
Was ist das Windhundprinzip?
Windhundprinzip bedeutet im Prinzip First Come, First Serve. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Also hier müssen Sie nicht befürchten, danach in eine große Auswahlphase zu kommen. Wenn es alle ist, hört's auf und dann gibt's nächstes Jahr eine neue Chance.
Wie unterscheidet sich jetzt die Förderung von der Staatskanzlei von anderen, die zum Beispiel die Thüringer Ehrenamtsstiftung zur Verfügung stellt?
Naja, hier geht es uns darum, dass wir quasi erstens einen bestimmten hohen Betrag zur Verfügung stellen, zweitens, dass es eben ganz digital ist und einfach und eben auch ein sehr breiter Kreis von dem, was möglich ist. Und wir wollen natürlich auch über den Doppelhaushalt eine gewisse Verstetigung erreichen und damit eben auch allen unterschiedlichen Facetten von Ehrenamt Rechnung tragen. Natürlich müssen am Ende alle Säulen ineinander greifen, deswegen werden wir auch das hier perspektivisch natürlich evaluieren, um zu schauen, haben da wirklich die breiten Menschen von profitiert, die wir am Ende im Blick haben. Nach meinem ersten Eindruck ist das der Fall.
Die Staatskanzlei stellt ja auch eine Ehrenamtsförderung für Notsituationen zur Verfügung. In welchen Fällen kann die beantragt werden?
Naja, Notsituationen sind ja eben, wenn immer was mal Unvorhergesehenes passiert. Und man kennt das ja auch, man hat irgendwie mal ein unvorhergesehenes Ereignis. Und dafür, also quasi wirklich für Notlagen, ist das eben dann gedacht.
Jetzt ist ja das erste Jahr der Legislatur der Brombeer Koalition schon vorbei. Was hat denn die Koalition jetzt geplant, um das Ehrenamt in Thüringen auch weiterhin noch zu stärken.
Insgesamt ist das Thema Ehrenamt, glaube ich, eins, was ganz zentral von allen Ressorts, aber auch vom Ministerpräsidenten nach vorne gestellt wird. Da geht es einerseits darum, das sichtbar zu machen, wie viel unterschiedliches ehrenamtliches Engagement es gibt. Und es geht auch um konkrete Unterstützung finanzieller Art. Wir wollen aber auch mit den Bürokratieentlastungsgesetzen natürlich schauen, dass wir Menschen nicht ausbremsen, wenn es darum geht, bestimmte Dinge zu beantragen. Und das ist natürlich auch zentral, wir wollen das alles möglichst im Schulterschluss machen. Deswegen war es heute auch so, dass wir natürlich die Abgeordneten, die kommunalen Vertreter, Landrat, Bürgermeister eingeladen haben, hier mit dabei zu sein. Weil am Ende funktioniert Ehrenamt nur zusammen. Und das ist uns auch als Brombeere klar, da kann nicht jeder in seinem eigenen Topf rühren, sondern das sind alles die Bürgerinnen und Bürger von Thüringen, denen wir gemeinsam den Rücken stärken wollen.
Was mit dem Fördergeld gemacht werden soll, erklärt Cornelia Mörsch. Sie ist unter anderem für die Verwaltung im SRB zuständig.
Das Fördergeld werden wir einsetzen, um das Studio 2 zu erneuern. Die Technik ist da ja auch schon alt und deswegen ist es auch wichtig, das mal jetzt wieder zu aktualisieren. Und wir haben dafür ja auch den Antrag gestellt und wir werden also in neue Studiotechnik investieren, analog wie Studio 1 vor anderthalb Jahren.
Wir sind schon sehr gespannt darauf, wie das neue Studio dann klingen wird. Für Sie im Gespräch war Emma Hanisch, Radio SRB.
Coming from, hold you till the thrill is gone. If you want, I'll go along. You take it from here. Oh, it's falling dominoes. No, it's late, you gotta go. Put on your coat to catch a cold.
Am Wilhelm von Humboldt Gymnasium in Nordhausen gibt es derzeit ein Podcast-Projekt Und hier beschäftigen sich SchülerInnen mit ganz unterschiedlichen Themen und bringen diese, wie man so schön sagt, zu Pott. Ein dabei entstandener Podcast trägt den Titel Unwetter im Kopf und wir hören an dieser Stelle mal rein.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Unwetter im Kopf. Über graue Tage, schwere Gedanken und wie man Hilfe findet.
Wir sind Johanna Hohnstein,
Jette Mariöls
und Romy Pistorius.
Drei Mädels vom Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium in Nordhausen und besuchen aktuell die 12. Klasse. Im Rahmen unserer Seminarfacharbeit zum Thema Prävention und gesellschaftliche Aufklärung von Depressionen bei Schülern am Gymnasium haben wir uns vorgenommen, einen eigenen Podcast zu erstellen.
Depressionen sind einer der häufigsten Erkrankungen im Jugendalter, wobei eine große Anzahl an betroffener Schüler oftmals nicht weiß, dass sie unter solch einer psychischen Erkrankung leiden. Deswegen wollen wir die Gesellschaft sensibilisieren und das Thema Depression enttabuisieren. Außerdem darüber aufklären, welche präventiven Maßnahmen es gibt, speziell am Gymnasium, um Depressionen vorzubeugen, zu erkennen und einzudämmen. Außerdem haben wir Umfragen durchgeführt an unserem eigenen Gymnasium, wobei sich gezeigt hat, dass Schüler wenig Aufklärung von dieser Erkrankung besitzen und nach mehr streben.
Jetzt habt ihr, liebe Zuhörer, uns erstmal kennengelernt. Kommen wir jetzt aber zum wirklich spannenden und interessanten Teil und zur ersten großen Frage. Johanna, wir haben jetzt schon oft das Wort Depressionen in den Mund genommen. Aber was ist denn die genaue Definition dieser Erkrankung?
Depressionen werden auch depressive Störungen oder Erkrankungen genannt. Sie gehören zu den unipolaren affektiven Störungen. Das bedeutet, dass sie sich eben kennzeichnen durch das Schwanken der Stimmung einer Person.
Aber hat nicht jeder mal eine Zeit, wo die eigene Stimmung irgendwie schwankt? Bedeutet das dann sofort, dass man eine Depression hat?
Nein, das bezeichnet man dann als depressive Stimmung. Eine Depression wäre es erst dann, wenn die Symptome eine bestimmte Dauer, 2 Wochen, anhalten. So ein Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie in einem Klinikum.
Ah, okay. Es ist also immer ein und die gleiche Depression, wenn die Symptome dieser Dauer überschreiten?
Nein, das stimmt nicht ganz. Man spricht dann zwar von einer Depression, allerdings gibt es verschiedene Formen von Depressionen, die sich unterschiedlich äußern. So gibt es laut dem DSM-5, einem psychiatrischen Klassifikationssystem, die Major Depression, Dysthymie, PMDS und die näher und nicht näher bezeichneten depressiven Störungen.
Verstehe. Aber kannst du vielleicht an Beispielen erklären, wo man den Unterschied bei diesen Formen sieht?
Na klar, beispielsweise ist die Major Depression geprägt durch eine einzelne depressive Phase, wohingegen die Dysthymie eine längerfristig andauernde Symptomatik aufweist.
Daran sieht man wirklich gut den Unterschied zwischen diesen verschiedenen Formen. Aber kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Wieso ist denn unser Podcast und das Thema, worüber wir sprechen, überhaupt so wichtig?
Wie Jette schon erwähnt hat, sind Depressionen einer der häufigsten psychischen Erkrankungen, die bei Jugendlichen auftreten können. Laut des Chefarztes der Kinder- und Jugendpsychiatrie eines Klinikums seien im Alter von 12 bis 17 Jahren ca. 3-10% der Jugendlichen betroffen.
Wenn man sich das vorstellt, ist das eine wirklich hohe Anzahl an Menschen. Gibt es denn da auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern?
Ja, definitiv. Etwa doppelt so viele Mädchen wie Jungen litten unter Depressionen, so der Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie in einem Klinikum.
Das ist wirklich erschreckend und das hätte ich auch nicht vermutet. Aber mir kommt eine ganz andere Frage noch in den Sinn. Wie entstehen denn überhaupt Depressionen?
Wichtig zu sagen ist, dass es ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren auf biologischer, psychologischer und sozialer Ebene ist. Auf biologischer Ebene spielt unter anderem die Genetik eine Rolle. Wenn ein Elternteil betroffen ist, liegt das Erkrankungsrisiko des Kindes bei etwa 10-15%. Auch Veränderungen der Botenstoffe und Stresshormone können zur Entstehung beitragen. Besonders in der Pubertät führen neurobiologische Veränderungen zu erhöhter Emotionalität und auch größerer Stressanfälligkeit. Dass Frauen häufiger an Depressionen erkranken, hängt mit den weiblichen Hormonen Östrogen und Progesteron zusammen, da diese die Botenstoffe im Gehirn beeinflussen können.
Jetzt wissen wir viel über die biologischen Faktoren, aber was ist mit den psychologischen und sozialen Faktoren gemeint?
Psychologische Faktoren können zur Entstehung von Depressionen ebenfalls beitragen. Etwa ein Mangel an positiver und ein Übermaß an negativer Emotionalität. Besonders Jugendliche, die zum Beispiel impulsiv oder hoffnungslos sind, gelten als gefährdeter. Der Chefarzt einer Kinder- und Jugendpsychiatrie betonte, dass vor allem Mädchen aufgrund gesellschaftlicher Geschlechterstereotype psychologisch anfälliger seien. Auch soziale Faktoren spielen eine Rolle, wie negative Lebensereignisse, frühkindliche Traumatisierungen oder ein negatives Erziehungsverhalten, etwa übermäßige Strenge. Zudem kann die Schule durch Leistungsdruck oder Mobbing das Risiko für Depressionen ebenfalls erhöhen.
Jetzt hat sich meine Frage nach der Entstehung von Depressionen geklärt. Allerdings habe ich eine weitere. Wie genau äußert sich denn überhaupt eine Depression?
Depressive Symptome können in die zwei Arten Haupt- und Nebensymptome aufgeteilt werden. Die drei Hauptsymptome, die auftreten müssen, damit eine Depression überhaupt erkannt werden können, seien gedrückte depressive Stimmung, Interessen- oder Freudlosigkeit, Antriebslosigkeit bzw. erhöhte Ermüdbarkeit, so der Chefarzt einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Bei einer Befragung an unserem Gymnasium gaben 81,5% der Befragten von Jahrgangsstufe 8, 9, 10 und 12 an, unter dem Symptom der Antriebslosigkeit zu leiden. Man sieht also, dass diese Symptome durchaus auftreten können.
Du hast eben auch die Nebensymptome erwähnt. Was wären denn solche und sind diese bei Kindern und Erwachsenen gleich?
Die Nebensymptome treten neben den Hauptsymptomen auf und bestimmen den Schweregrad der Depression. Dazu würden unter anderem zum Beispiel Schuldgefühle oder Hoffnungslosigkeit laut dem Chefarzt einer Kinder- und Jugendpsychiatrie gehören. Spezielle Symptome, die vor allem in der Pubertät oder im Jugendalter auftreten, sind beispielsweise Leistungsstörungen oder auch Konzentrationsschwierigkeiten, erläuterte der Chefarzt weiter. Man sieht also, dass es durchaus Unterschiede bei der Symptomatik zwischen Kind und Erwachsenen gibt.
Aber was passiert denn, wenn bei einer Person eine Depression festgestellt wurde und wie kann man ihr überhaupt helfen?
Der beste Weg, einer Person zu helfen, ist eine Therapie anzufangen. Denn Symptome können gelindert werden und der Umgang im alltäglichen Leben mit der Erkrankung erlernt werden. Dabei gibt es die Psychotherapie, eine Art der nicht-medikamentösen Behandlung. Die effektivste Wahl ist hier oftmals die kognitive Verhaltenstherapie, bei der zum Beispiel belastende Faktoren für die depressive Störung abgebaut werden können und emotionsbezogene Techniken wie beispielsweise das Ärgerkontrolltraining erlernt werden, um im Alltag zurechtzukommen.
Aber ich habe auch schon mal was von Antidepressiva gehört. Kommen diese auch zum Einsatz?
Natürlich können Antidepressiva auch einer Person bei dem Umgang mit der Krankheit helfen. Antidepressiva bezeichnet eine chemisch und pharmakologisch heterogene Klasse von Psychopharmaka, die vor allem bei depressiven Störungen eingesetzt wird. Diese Medikamente sollen unter anderem depressive Symptome lindern und der negativen Stimmung entgegenwirken. Die effektivste Wahl ist oftmals das Medikament Fluoxetin.
Jetzt, wo wir wissen, was eine Depression überhaupt ist, warum ist es dann so wichtig, sich mit Prävention zu beschäftigen?
Prävention bedeutet im Grunde, Problemen zuvorzukommen. Der Begriff stammt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie verhindern oder zuvorkommen. Es geht also darum, Krankheiten oder psychische Belastungen entweder ganz zu vermeiden, sie frühzeitig zu erkennen oder zumindest ihre Folge zu verringern. Prävention beschränkt sich dabei nicht nur auf körperliche Krankheiten, sondern spielt auch im psychischen und sozialen Bereich eine große Rolle. Gerade heute ist das besonders wichtig, da psychische Belastungen bei Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat.
Warum ist denn Prävention gerade bei Jugendlichen und in der Schule so wichtig?
Jugendliche befinden sich in einer sehr sensiblen Entwicklungsphase. Sie stehen unter Leistungsdruck, müssen soziale Erwartungen erfüllen und erleben viele Veränderungen gleichzeitig. Studien zeigen, dass etwa 5% aller Jugendlichen im Laufe ihres Lebens an einer Depression erkranken. Da Schülerinnen und Schüler einen Großteil ihres Alltags in der Schule verbringen, ist die Schule ein zentraler Ort, um präventive Maßnahmen umzusetzen. Hier können Probleme frühzeitig erkannt und Jugendliche direkt erreicht werden.
Du hast vorhin gesagt, es gäbe verschiedene Arten der Prävention. Welche sind das denn genau?
In der Fachliteratur unterscheidet man drei Arten von Prävention: die Primär-, die Sekundär- und die Tertiärprävention. Die Primärprävention setzt an, bevor überhaupt eine Erkrankung entsteht. Die Sekundärprävention greift bei ersten Anzeichen oder Risikofaktoren ein. Und die Tertiärprävention richtet sich an bereits erkrankte Personen, um Rückfälle oder Folgeschäden zu vermeiden.
Was versteht man denn genau unter der Primärprävention?
Primärprävention hat das Ziel, Krankheiten oder psychische Belastungen gar nicht erst entstehen zu lassen. Sie richtet sich besonders an gesunde Menschen und setzt möglichst früh an. Im Zusammenhang mit Depressionen bedeutet das, Schutzfaktoren wie Selbstwertgefühl, soziale Unterstützung oder Stressbewältigungsstrategien zu stärken und gleichzeitig Risikofaktoren zu reduzieren. Gerade in der Schule bietet die Primärprävention viele Möglichkeiten, da hier präventive Strukturen langfristig aufgebaut werden können.
Jetzt haben wir das gut erklärt bekommen, aber kannst du uns konkrete Beispiele für die Primärprävention nennen?
Ja, natürlich. Im schulischen Alltag gehören dazu zum Beispiel Aufklärungskampagnen über Depressionen, Workshops zur Stressbewältigung oder Klassengespräche über Leistungsdruck. Auch Projekte zur Förderung von Resilienz und sozialem Miteinander zählen dazu. Ziel ist es, dass Jugendliche lernen, offen über seelische Belastungen zu sprechen, ohne Angst vor Ausgrenzung oder Ablehnung zu haben. Primärprävention trägt somit nicht nur zur Vorbeugung von Erkrankungen bei, sondern auch zur Enttabuisierung psychischer Probleme.
Welche Rolle spielt dabei die Schulsozialarbeit?
Die Schulsozialarbeit nimmt eine Schlüsselrolle ein. Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter stehen oft in engem Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern und können Veränderungen im Verhalten frühzeitig wahrnehmen. Sie vermitteln zwischen Schülern, Lehrkräften und Eltern und können präventive Angebote wie Workshops, Gesprächsrunden oder Beratungen initiieren. Im Interview mit einer Schulsozialarbeiterin vom Herder-Gymnasium betont diese, dass Prävention besonders wirksam ist, wenn sie frühzeitig und alltagsnah umgesetzt wird und genau das ist im schulischen Umfeld möglich.
Warum ist denn Aufklärung über Depression in der Schule überhaupt so wichtig?
Unsere Befragungen am Humboldt-Gymnasium haben gezeigt, dass viele Schüler ihr Wissen über Depressionen hauptsächlich aus sozialen Medien oder dem privaten Umfeld beziehen. Die Schule spielt dabei bisher eine eher untergeordnete Rolle. Das ist problematisch, da Informationen aus sozialen Medien oft unvollständig oder falsch sein können. Durch gezielte schulische Aufklärung können Vorurteile abgebaut, Wissen vermittelt und Hilfsangebote bekannt gemacht werden. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, dass sich die Mehrheit der Schüler mehr Aufklärung in der Schule wünscht.
Was kann man also abschließend zur Primärprävention im schulischen Kontext sagen?
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Primärprävention im schulischen Kontext von zentraler Bedeutung ist. Sie ermöglicht es, psychische Erkrankungen wie Depressionen frühzeitig zu verhindern, Schutzfaktoren zu stärken und eine offene Schulstruktur zu fördern. In Kombination mit Schulsozialarbeit und einer engen Zusammenarbeit aller Beteiligten kann Prävention langfristig dazu beitragen, die psychische Gesundheit von Jugendlichen zu stärken und Depressionen zu enttabuisieren.
Jetzt wissen wir, was man am besten macht, um gegen Depressionen vorzubeugen. Aber sag mal, was tut man, wenn Anzeichen der Symptome auftreten?
Da sind wir dann bei der sekundären Prävention, denn dies beinhaltet alle Maßnahmen, welche zu einer frühzeitigen Erkennung beitragen. Ziel ist es, rechtzeitig einzugreifen und zu verhindern, dass eine Depression entsteht.
Klingt plausibel. Kannst du genauer sagen, wie man solch eine Erkrankung erkennen kann?
Na klar. Am häufigsten werden Früherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen eingesetzt, worunter auch Tests und Screenings zählen. Diese können selbst durchgeführt werden, mithilfe von Fragebögen oder durch fachspezifisches Personal. Ebenfalls geht es auch um Gespräche, Beratung und Unterstützung, die leicht zugänglich sind.
Den vollständigen Podcast Unwetter im Kopf können Sie auf radio-no.de in der Mediathek noch einmal nachhören.
Second guessing every night.
Die Jugendredaktion von Radio OKJ in Jena hat sich mit einem hochaktuellen Thema beschäftigt. Dabei ist ein kurzes Feature entstanden zum Thema neue Neonazi-Gruppierungen.
Sag mal, Tamasch, hast du schon mal von diesen neuen Gruppierungen der Neonazis gehört?
Also, ich habe schon was mitbekommen, aber ich weiß jetzt auch nicht so wirklich, wie die so zustande kommen und sowas.
Naja, viele dieser Jugendlichen treffen sich nicht nur in der Schule oder im Jugendclub, sondern zunehmend im digitalen Raum, über Apps wie WhatsApp, Telegram oder Discord. Dort entstehen verschlüsselte Chatgruppen, in denen Inhalte ausgetauscht werden, die Hass, Gewalt und diskriminierende Ideologien verbreiten.
Sag mal, Johannes, ich habe ja auch schon mal so eine Doku geschaut und deswegen kenne ich mich ein bisschen aus. Aber dass ich mich damals die Doku geschaut habe und jetzt noch immer noch frage, ist, warum viele Jugendliche oder auch Erwachsene trotzdem so Gruppen beitreten, obwohl der generelle Konsens der Gesellschaft das ist, dass die ja eigentlich was Negatives sind.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Für viele junge Menschen sind diese Gruppen zunächst spannend oder geheimnisvoll. Sie bieten ein Gefühl von Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Etwas, das Jugendliche in dieser Phase ihres Lebens besonders stark suchen. Doch genau dieses Gefühl wird missbraucht. Die Inhalte in solchen Gruppen zielen darauf ab, Vorurteile zu stärken und jugendliche Schrittweisen in extremistische Denkweisen zu lenken. Das ist ziemlich gut, dass du danach fragst, aber was hast du genau in dieser Doku gelernt?
Naja, so die Experten betonten halt, dass es nicht immer sofort offensichtlich ist, wenn Jugendliche in solchen Gruppen aktiv sind. Oft beginnen harmlose Gespräche über Politik oder Geschichte, die sich nach und nach radikalisieren. Deshalb ist es besonders wichtig, aufmerksam zu sein und frühzeitig das Gespräch zu suchen. So haben die Experten das gesagt. Aber zum Beispiel können diese Gesprächspartner deine Eltern, Lehrkraft oder Freunde und Freundinnen sein und damit die entscheidende Rolle spielen.
So, ich glaube aber, langsam muss ich Schluss machen. Ich muss langsam los. Es war sehr schön, dass wir nochmal drüber geredet haben. Willst du noch irgendwas sagen, Tamasch?
Ich fand's schön, dass wir nochmal über dieses Thema geredet haben. Vor allem, weil es schon wichtig sein kann für uns. Aber ich glaube, wir müssen mal den Zuhörern einen Abschied geben, oder Jojo?
Auf jeden Fall.
Tschüss.
Like the pine trees lining the winding road. I've got a name. I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like the whippoorwill and the baby's cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, I go there proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by.
I could share it if you want me to. If you're going my way, I'll go with you. Bend me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Bend me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by.
Das war die Thüringer Lokalrunde in ihrer aktuellen Ausgabe. Mein Name ist Jan Witte. Ich wünsche noch einen schönen Tag.